Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tano Gerke und Jonas Maron.
Die versprechen Bahamas und du kriegst Russland hier. Findest du es nicht?
Ich hab da nie wirklich reingesehen.
Ja, aber guck doch mal. Bahamas, da stellst du bunte Bilder vor, ein schönes Leben, vielleicht auch noch
ja.
Irgendwas Schönes
halt. Ja, aber ich bin da raus. Ich bin auch nicht jemand, der Bahamas für eine Versprechung, ich halte auch Bahamas für eine Drohung. Ja? Russland ist für mich auch kein Versprechen, aber Bahamas auch nicht. Ja? Für mich.
Ja, aber es ist doch noch schlimmer, Bahamas versprechen und Russland zu liefern.
Das ist für mich eigentlich fast eingehalten. Das ist für mich beides gleich dröge. Ein Versprechen wäre für mich im Taormina oder irgendwas im mediterranen Bereich. Ja? Aber Bahamas, das ist für mich so eine langweilige Art von Pseudo, von aller Welts und von Bürgerexotik. Ja?
Aber das ist es doch. Das wollten die wahrscheinlich auch damit machen.
Wahrscheinlich, ja. Das traust doch Adorno zu. Ja? Wenn du Adorno fragst, was ist für dich das Exotischste überhaupt? Ja, die Bahamas, ja, wahrscheinlich, ja.
Meinst du, so war Adorno?
Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen, um ehrlich zu sein.
Ich glaube aber, er hätte, obwohl doch dieses Foto Adorno am Strandkorb kennst du
wahrscheinlich. Das du gepostet hast?
Das natürlich. Das ist genial. Ja. Ich weiß nicht, wo das her ist, aber das, so stellt man sich doch Adorno dann auch auf den Bahamas vor. Aber es hat wahrscheinlich nur für Wangerooge oder so gereicht bei ihm. Ja. Eigentlich, ich glaube, er ist auch so ein Wangerooge-Urlauber. Das könnte ich mir bei ihm schon eher vorstellen als Bahamas.
Und wenn meine Theorie, wonach von Hölderlin der Bizeps schrumpft, zutrifft, dann muss Adorno ein großer Kenner gewesen sein, dieses Werkes, oder?
Hatte der so einen kleinen Bizeps?
Ja, wieder da so lag im Strandkorb. Ja, das war aus. Doch, da hätte man sich doch gewünscht, dass eine Qualle vorbeikommt, endlich mal wieder einen definierteren Körper zu sehen, oder?
Ja, aber ist es nicht bei allen Intellektuellen, so bei den meisten?
Nein.
Wen nimmst du da aus?
Reiner Zittelmann, nein, der gilt, der ist ja nicht wirklich Intellektueller. Aber das ist eine sehr gute Frage. Gut, dass wir jetzt darauf kommen. Intellektuelle mit krassem Körper. Ja gut, bei wie hieß der denn, dieser Naturwissenschaftler, der Alan Turing, wurde der Körper natürlich nicht gerade besser, nachdem er das Östrogen schlucken musste, aber wer war denn, wahrscheinlich muss man da zu den guten alten Hellenen zurückgehen, ne?
Ja, vorher kommt da nichts, oder? Also beziehungsweise danach kommt da nichts.
Ja, vorher wahrscheinlich schon. Ja, vorher vielleicht schon so ein paar Pharao-Berater, aber danach wird es, glaube ich, relativ. Danach haben wir die krassen anderen Extrembeispiele, ja, wie Thomas von Aquin, der sich einen Halbkreis in seinen Schreibtisch schnitzen lassen musste, um dran zu sitzen, ja. Dass er überhaupt da dran gepasst. Oder von Howard Taft war ja zwar kein Intellektueller, sondern
Ami. Aber das macht Aquin jetzt nicht unsympathisch, finde ich. Weiß ich nicht, es ist ja eine literweise Weinreinhaut oder so, was er da macht.
Das ist ja auch vor allem sehr katholisch, ja. Eben. Hatte mal sehr viel mit, also noch mehr als heute mit Katholiken zu tun. Da saßen die so in Priesteramtsanwärter verrauchten Kreisen und haben gesagt, warum rauchst du nicht, warum säufst du nicht? Und ich sagte, keine Ahnung, hat sich nie ergeben und vielleicht gibt das irgendeine Art von Krebs. Und dann lachten die einen so aus und sagten, ja, aber irgendwo ran muss man ja sterben. Und das ist ja genau deine Haltung, ne?
Sicherlich.
Ja.
Aber wir wollen doch nochmal eben was zu Bahamas sagen.
Ja.
Also, Bahamas versteht sich selbst als dogmatisch links, kriegt von der anderen Linken viel Ärger, weil sie es nicht sind, weil sie zum Beispiel den Islam als antizivilisatorisch kritisieren und so weiter. Würdest du das auch?
Schon,
oder?
Schon, aber nicht ohne mir dabei komisch vorzukommen, also auch verblödet vorzukommen, weil, naja, das ist halt genau wie Leute, die beim Bäcker irgendwie den Preis runterrechnen oder so. Es gibt einfach Sachen, auch wenn die irgendwie so einen Grundimpuls hatten, der vielleicht mal irgendwo Sinn hatte. Das ist einfach peinlich, das zu sagen. Es ist genauso peinlich, wie zu sagen, die Nazis waren menschenverachtend und so. Bestimmt waren die Nazis menschenverachtend, aber ja, wer das sagt, der ist in der Regel kein interessanter Gesprächspartner.
Also aber dennoch, Bahamas versteht sich halt in der Tradition der kritischen Theorie, hatten wir gerade schon, Adorno und so weiter. Und da erwarte ich doch irgendwas ein bisschen Interessanteres. Ich meine, wenn so dieser Ansatz der kritischen Theorie ist ja, dem Bestehenden, allein weil es denkbar ist, was anderes gegenüberzusetzen. Und so kommt wahrscheinlich auch dieser Titel Bahamas zustande. Also wie gesagt, aber
ja, nicht, dass es irgendwie eine Anspielung ist oder ein Anagramm oder ein Palindrom, dass es auf den Behemot, wenn er so ausgesprochen wird, sich bezieht, über so altägäische, wie heißt aramäische Parallelen oder so. Wer kann das schon ausschließen? Ne?
Ja, aber ich sag mal, so eine kritische Theorie irgendwie, da will man ja quasi nach dem eigenen Anspruch nach so diese Verblendungszusammenhänge aufdecken und so. Und wenn man sich das in eine Form gegossen vorstellt, sieht das schon so aus wie hier. Spaßfrei und einfach nur Betonwüste. Also das, wie gesagt, da hänge ich mich dran auf, verstehe ich nicht, warum die so aussieht. Da kann man doch ein paar Bilder machen. Das ist ein bisschen ansprechender.
Ja, aber mir ist jetzt weniger...
Da ist ja die Sezession poppiger gegen. Oder der...
Weniger das ein Dorn im Auge als die sogenannten oder für sich solche haltenden Rechten, die das dann ganz eifrig rezipieren, weil die glauben, damit ließe sich irgendein Blumentopf gewinnen, weil...
Mit Bahamas.
Mit Bahamas, ja. Also ich finde, dass das eigentlich Faszinierende am sogenannten rechten Denken ist ja, dass es eigentlich keine Theorie braucht. Es kommt ja ohne aus. Es hat ja diese Schwäche nicht, aus der dann die Theorie als Tugend immer gemacht wird. Von daher, ich lese nichts, ich lese nie irgendwas anderes als Gedichte und teilweise lustig geschriebene Essays. Alles andere ist auch im Grunde sinnlos.
Mhm. So, also ich würde gerne auch noch mal vom Leser wissen, was an der Bahamas so interessant sein soll. Weil, wie gesagt, wenn ich die Themen hier, ich habe jetzt hier das Jubiläumsheft 20 Jahre Bahamas, Frühling 2016 in der Hand. Ich würde mich doch mal wirklich interessieren, was da so spannend dran soll. Also das Wundmal der Wirklichkeit zur Verleugnung der ersten Natur in der Wertabspaltungskritik.
Ja gut, ich möchte den Leser schon noch mal irgendwie in Schutz nehmen, weil natürlich ist das dafür, dass es links sein soll, schon interessant. Das ist ja klar. Aber das ist halt für mich noch nicht dann so ein Ritterschlag, wenn jemand sagt, seh her, ich bin links und trotzdem nicht so wie die anderen lenken.
Ich frage mich halt, was für ein Erkenntnisgewinn verspricht man sich davon, wenn man das Gleiche auch denken kann, ohne links zu sein? Dann kann man ja nur, das ist dann ja im Prinzip nur eine Attrappe zu sagen, guck mal, die Bahamas, die links sind, schreiben das auch. Und das ist natürlich, warum sollte man das machen, ne?
Ja, oder warum warten irgendwelche Rechten darauf, dass Sarah Wagenknecht in 20 Jahren irgendwann mal sich traut, das zu sagen, was wir seit 20 Jahren eh schon alle sagen und wissen. Das ist irgendwie, da lebt immer noch diese Angst des zu kurz gekommen Seins, dass man vielleicht doch, dass die anderen cooler sind oder so. Und dass bei den Linken immer noch irgend so eine geistige Hausmacht ist, die ich da nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann.
Naja, ich denke schon, es gibt Gründe, darauf zu kommen, weil ich denke, also gerade mit diesen Gesellschafts- und Wirtschaftsanalysen, da sind die Linken ja schon einfach, auch wie du gerade sagtest, weil die Rechte, die Konservative aus sich heraus keine Theorie braucht, haben natürlich, wenn wir sagen wir mal, in einer theoretischen Gesellschaft leben, wie es ja heute ist, es ist ja nichts mehr Natur, alles ist ja Zivilisation, geprägt von Theorien, Überlegungen, ist ja logisch, dass die Linke, die auch auf Theorien basiert, näher daran ist und die Mechanismen gibt, diese Gesellschaft zu verstehen.
Ja, nein, aber das Gute an der Welt, wie sie heute in der jüngster Zeit wird, geworden ist und zu werden, hoffentlich sobald nicht aufhört, ist ja, dass dieses ganze Theoriezeitalter getötet wird dadurch, dass den Leuten einfach alles egal ist. Und genau dieses Lebensgefühl, dafür brenne ich, dafür stehe ich und...
dafür steht auch Trump ja im Prinzip.
Natürlich,
das ist die Personifizierung davon.
Ja.
Das ist ja im Prinzip ein Celebrity, der es... der es zum Politiker geschafft hat.
Das erklärt Trump irgendeinen Zusammenhang, erklär ihm, warum es so und so viele Geschlechter gibt oder erklär ihm, warum man als Präsident so und so alt sein sollte und er antwortet ihm nur, I feel so young. I feel like a young man. I'm so powerful. Und dann Sleepy, wie heißen die? Kennst du die ganzen Spitznamen auswendig von Trump über die anderen?
Nee.
Also ich glaube Sleepy Joe, Crooked Hillary, Shifty Schiff. Und Trump ist, würde ich sagen, für uns ein Fernrohr in die Zukunft. Und ich hoffe nur, dass auf dem Weg bis dahin, was wir schon sehen durch ihn, dass da nichts mehr schief geht, weil ich will genau dahin.
Man muss natürlich eine Einschränkung, lass mich machen, man muss natürlich dann eine deutsche Version von oder am besten keine deutsche, braucht natürlich eine andere Version, wie die Briten dann ihren Johnson haben und sowas. Also es geht auch schon ein bisschen mehr mit Niveau. Aber natürlich, das Entertainer-Ding muss rein.
Und ich will, bevor jetzt wieder Leute schreien, Nihilismus, liberal und so, will ich direkt mal sagen, wenn ich sage, wir brauchen eine Welt, in der jedem alles egal ist, meine ich, jedem alles egal ist von dem, was bisher als das Wichtige und Gesellschaftszusammenhaltende galt. Ja? Dass es natürlich immer noch Dinge gibt, die nicht egal sind, die aber den Leuten wie Adorno und so auch immer egal waren. Das ist klar, ja. Aber von denen redet man nicht, von denen schweigt man. Das zeigt ja auch, dass sie so wichtig sind. Mhm. Ich habe mal einen guten Spruch gehört von einem Professor, von wegen das, was ich Ihnen jetzt sage, steht in keinem Buch, Kunstpause, es wird stilvoll und würdevoll weitergegeben.
Mhm. Ein Punkt, lass mich aber noch hier zu Bahamas machen. Also ich finde, die Bahamas ist doch irgendwie, es ist, also den Punkt sehe ich einfach, es ist eine Mogelpackung, im Prinzip wie das ganze linke Denken doch auch. Es verspricht Bahamas das Heft und du kriegst Beton. Es ist genauso. Die Linken versprechen Befreiung und du kriegst, was weiß ich, Gulag. Und so ist das Heft auch ein bisschen. Und Erkenntnisgewinn.
Ja, ich weiß nicht. Also im Grunde sehe ich es ja wie du. Wir kommen davon doch irgendwie unterschiedlichen Ausgangspunkten, weil für mich liegt eigentlich in der Versprechung von Befreiung schon der Gulag drin. Also ich bin da so wie Davila, dass ich eigentlich sage, sogar was die Linken alles versprechen, wenn sie es halten könnten, wäre es noch abartiger, als wenn sie es nicht halten könnten.
Aber wo ist jetzt der Unterschied zu dem, was ich gesagt habe?
Na, weil du ja irgendwie schon so klingst, als würdest du gerne Bahamas und Befreiung haben.
Natürlich nicht, weil man weiß ja, was das heißt. Aber du meinst, wenn man das vorher weiß, was Befreiung heißt...
Was heißt Befreiung für dich?
Für mich nichts, aber man weiß ja, was heißt, wenn die Linken sagen Befreiung.
Ja, aber das heißt, hat Befreiung für dich einen rechten, positiven Klang auch, oder was? Oder was könnte...
Das ist für mich kein Parameter, was entscheidend ist. Wen will ich denn befreien? Ich will doch niemanden aus irgendwas befreien. Das ist doch nicht... Also wie du schon sagst, dann wäre ich ein Linker, würde ich das wollen. Aber ich will ja niemanden retten oder so. Oder niemanden die Augen öffnen, sondern schließen.
Das willst du, ja?
Klar.
Aha.
Willst du das nicht? Willst du irgendjemanden retten vor irgendwas?
Natürlich, aber ich dachte mal, das wäre so ein Unterschied gewesen zwischen uns, dass du ja schon auch in so einer Popwelt zu existieren dir vorstellen kannst, wo sowas wie Befreiung auch einen Wohlklang haben kann.
Aber doch nur für einen selbst, nicht für ganze Gesellschaften. Also ganze Gesellschaften oder
Kollektive zu befreien. Weiß ich nicht.
Also ich bin da, aber ich, also, und was, ja, sprich weiter? Oder was meinst du?
Na, wir haben einen guten Spruch von Rosa Luxemburg, wer sich nicht bewegt, spürt seine Ketten nicht. Und ich bin ein großer Freund des sich nicht Bewegens und Ketten nicht spüren ist keine Ketten haben. Das mal als erstes. Und der Davila sagt dann, so praktischen Korrespondenz mit Frau Luxemburg, wenn auch nicht bewusst wahrscheinlich, die den Menschen befreien wollen, die dem Menschen seine Ketten nehmen wollen, befreien nur ein Tier. Das heißt, wenn du irgendwas befreist, ist die Frage, was dann daraus wird.
Das ist ja klar. Das ist ja auch der Grundposition als Konservativer, dass alles, was der Mensch aufgebaut hat, als Werkzeug drumherum, Kultur, Zivilisation, dass das ja eben ist, was den Menschen vom Tier unterscheidet.
Ja,
aber... Und deswegen Naturzustand natürlich nicht, auch bei der Klimafrage nicht.
Naturzustand.
Ja, das ist doch das alles, was da mitschwingt, wie du sagst. Also Befreiung von den Ketten, den zivilatorischen Ketten.
Ja, aber da kommen wir wieder zu den ganz doofen Fragen aus den alten Mittelstufendiskussionen. Wie ist denn aus dem Urzustand irgendwann mal die erste Gartenzaungrenze entstanden? Ja, wo dann jeder Linke sagt, das waren Kapitalisten und so, die uns dazu gezwungen haben. Wo natürlich jeder Rechte sagte, könnte es nicht der Mensch gewesen sein.
Aber Stichwort Befreiung. Ich meine, die einzige Befreiung, die ich dann natürlich nicht so nennen würde, ist natürlich die Frage, ob man nicht, und das versucht man ja, das suchen wir auch mit Anbruch, auch schon den Lesern, den aufgeschlossenen Lesern zeigt, dass es auch was anderes gibt, was einem sonst durch die Lappen geht. Das ist ja mit auch Grundanliegen dieses Projekts, etwas zu geben, worin man sich auch vielleicht irgendwie spiegeln kann oder worin man sieht, hier liegt der eigentliche Wert oder zumindest nicht hier, aber Winke zu geben, wo der Wert liegen könnte. Und das ist auf gewisse Weise dann auch eine Art Befreiung, aber natürlich anders als die Linken das verstehen würden.
Wahrscheinlich, weil ich höre schon die Klagen wieder reinprasseln von Leuten, die sagen, der Podcast ist ohnehin zu politisch und das sollte man auch alles eher kulturell belassen und aufziehen. Viele Kritiken zum Podcast bekommen, zu liberal. Man kann unsere Stimmen nicht auseinanderhalten.
Ganz kurz, aber nicht in den YouTube-Kommentaren, privat.
Na, privat.
Privat, ja gut, dann erzähl mal.
Wohlstandsweisis.
Aber warum ich jetzt hier so sachlich heute bin, letztes Mal war ich sehr unsachlich, deswegen heute Appell an mich selbst, Ernsthaftigkeit. Ich bin heute quasi der Thor von Waldstein in unserer Session hier.
Absolut, ja.
Das heißt...
mit H, ja.
Na klar. Also bitte, Kritiken, ja, immer interessant.
Also,
Stichwort auch sich spiegeln und so, das machen wir dann ja auch.
Spiegeln, natürlich, schaust du mich an aus dem Kristall mit deinen
Augen. Bahamas kommt jetzt übrigens
Nebel,
weg.
Lesen Bahamas kommt weg, ja. Wunderbar, ich meine nur, uns wurde vorgeworfen, beim Podcast, lustig sei es punktuell zwar, doch merke man schon, dass da sich zwei Wohlstandswessis aus begütertem Milieu zusammengefunden haben. Was hast du zu deiner Verteidigung, Tano, vorzubringen?
Nichts, das ist ja genau das. Die haben wahrscheinlich auch die Folge gehört, wo wir darüber gesprochen haben,
dass
wir genau
das sind. Ich habe meine Frage doof gestellt. Tano, was hast du zum Gegenangriff vorzubringen?
Man muss aus der Not keine Tugend machen.
Ja, aber mit so einem Satz, der ist ja gut, weil da kriegt man keinen Podcast voll damit.
Ja, ich bin doch jetzt nicht in der Lage, hier den Podcast voll zu machen. Du erwartest doch ganz. Du willst auf einen Punkt hinaus, den du hier zurechtlegst.
Ja.
Überspringen wir das doch und bitte.
Ich will mal wieder meinem deutschen Hass freien Lauf lassen. Und zwar in Deutschland, wissen wir ja alle, ja, von wegen der arme Poet, Spitzweg und so. In Deutschland, wenn jemand, der irgendwas zu können vorgibt im geistigen Bereich, eine Wohnung hat, die mehr als 15 Quadratmeter groß ist, gibt es gleich so eine Phalanx von 30.000 möchtegern Gemütsdeutschen, die sagen, das kann nur hohles Geplänkel sein, der kann nicht wirklich das im Innersten fühlen, dazu ist er nicht arm und nicht abgeranzt und nicht abgefuckt genug, wo ich immer schon gedacht habe, wer so denkt, wenn das Deutsch sein soll, dann bin ich Amerikaner.
Also dich stört sehr, dass man das, was sie meint, aus der Not eine Tugend machen, also nur weil man nichts hat, dass das jetzt, dass man das braucht, um wirklich Künstler zu sein.
Ich meine, Friedrich von Schiller, dieser mühsam Balladen zusammen sich reimende Typ, hat noch in höherem Alter, ein ganz hohes hat er nicht erreicht, im Gegensatz zum Größeren, zum körperlich Kleineren, der auf dem Denkmal von Ernst Rietschel zur Gleichgröße raufstilisiert wurde und Schiller runter. Die waren wohl so ungefähr 1,70 und 1,90 und dann waren die so beide auf dem Rietschel-Denkmal, was weiß ich, 1,80 wahrscheinlich. Ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall, der Schiller schrieb noch spät im Leben, Goethe, wie leicht wurde Goethes Genius vom Leben getragen? Welche Teppiche hat das Schicksal Goethe ausgerollt? Und hätte ich dieselben Teppiche gehabt mit meinem Genius, ich, der Schiller, wäre alles gerechter gewesen. Das mag sein, aber dass die Kunst und ihre Musen und ihre Götter nicht gerecht sind, ist ungefähr 70% ihres Reizes. Und wenn irgendwelche Leute sagen, ja, der Goethe, kein Wunder, dass er so gut reimen konnte, der hatte ja auch reiche Eltern und musste nie hungern, das ist kein Argument, was ich ernst nehmen kann.
Und das würdest du jetzt auch auf den Podcast übertragen, zu sagen, nur weil wir Wohlstandskinder sind, was wir ja sind, ganz zweifelohne, zweifelslos, würdest du sagen, das ist kein Kritikpunkt, ne?
Ich würde sagen, wer sich anfängt, für Wohlstand zu rechtfertigen, dem wünsche ich viel Spaß auf dem Weg in die Lehmhütte oder so. Aber ich werde das nicht anfangen. Also ich werde Amerikaner bleiben. Ich bin auch dafür, sage ich mal offen, ja, wir sind ja humorige Figuren. Nichts hiervon ist anfechtbar, einklagbar vor Gericht. Es gibt ja auch so böse Anschuldigungen von Linken, von wegen die Welt ausbeuten oder so. Und ich sage dir ganz offen, Leute, die nicht andere Teile der Welt ausbeuten, die einzige Alternative dazu ist, sich von anderen Teilen der Welt ausbeuten zu lassen. Aber das, wo jeder Kontinent für sich, jedes Land in Friede, Freude, Eierkuchen, Koexistenz lebt. So
Ethnopluralismus ist also auch nichts. Also
ist das der letzte Dreck. Also Ethnopluralismus setzt ja auch voraus, dass irgendwie diese verschiedenen Kulturen gleiches Lebensrecht hätten. Wo ich ganz offen sage, aus meinem kulturell grundierten Weltbild, um sowas krasses auf die Beine zu stellen, wie politisch im letzten Jahrhundert, da kann es nicht irgendwelche Kasachen geben, da brauchte es Deutsche und Juden. Da brauchte es zwei titanische Völker und nicht jedes Volk ist titanisch. Und wenn irgendwelche Leute im Iran nicht wollen, dass sie weggebombt werden von Amerikanern, dann sollen sie öfter mal die Fresse halten, denn die Amerikaner können das, wenn sie wollen. Das ist auch so was Widerliches im rechten Lager.
Du hast sehr viel Wut angestaut, du musst richtig was ablassen. Das ja, sehe ich dir an, das freut mich. Lass es freien Lauf.
Diese Doppelmoral reicht ja fast schon nicht mehr. Es ist ja so, Stärke, Mannhaftigkeit wird sehr hoch gehalten, ja. Und die Amerikaner sind irgendwelche Clowns, fettgefressene Clowns, ja. Wenn aber die Clowns den Starken und Mannhaften zweimal so richtig wegbomben, hat man keine gute Erklärung dafür. Sagt man halt, ja, die waren ja auch böse und bei Dresden waren Tiefflieger und so. Ja gut, trotzdem haben die uns weggebombt. Und da ist mal die Frage, mit welchem Recht wir eigentlich einerseits so die Stärke hochhalten und andererseits uns über Amerika lustig machen.
Also ich glaube, es gibt schon, um mal meiner Rolle auch hier gerecht zu werden, schon gewisse Rechtfertigungs dafür, sich über Amerika lustig zu machen. Also steht ja wohl mal außer Frage.
Zum Beispiel.
Aber du meinst natürlich, die Welt, die natürlich auch Amerika mitgeschaffen hat, ist ja klar, dass Amerika da überlebensfähiger ist als ein Kontinent wie Europa, was noch quasi mit einem halben Bein im alten Europa hängt, nicht so richtig rausgekommen ist. Aber die Frage ist, was ist deine Konsequenz daraus? Wir können ja jetzt nicht als Europäer noch amerikanischer werden, als wir ohnehin schon sind. Das kann es ja auch nicht sein. Oder doch?
Ja, ich weiß nicht, sind wir so?
Also, ich verstehe schon, was du meinst.
Ja.
Es ist ja dieser Punkt. Um überlebensfähig zu bleiben in dieser Welt, muss man so sein wie Amerikaner. Sollte man so sein.
Also, ich wäre auch so, wenn ich anders überleben könnte. Ich bin eher so aus Lust und aus Laune so.
Das ist mir schon klar, aber ich finde deine Aussage ein bisschen heuchlerisch, weil du hast ja, dass du sagst, ich glaube, du sagst es nämlich immer als Bonmot, um diesen ganzen Konservativen, die auch Europa und so hochhalten, so ein bisschen zu ärgern oder eins auszuwischen. Da musst du ehrlich sein, weil du hast ja trotzdem in dich diesen ganzen Lyrik, Kultur, letzte Grund, europäisch denken und so irgendwie eingesaugt und bist dann dadurch zu diesem Entschluss gekommen, zu sagen, ich bin jetzt Amerikaner. Also vielleicht bist du es auch vom Typ her so, aber ich glaube, so ganz bist du es doch nicht. Und das alles hinter dich zu lassen, also nur noch Celebrity, Coca-Cola könntest du auch nicht. Das halte ich für... Das halte ich für Selbstbetrug.
Ja, aber ich finde es schön, dass du jetzt genau das ausbreitest, was ja so anfechtbar ist und von mir auch angefochten wird. Für dich ist kulturell Amerika Coca-Cola und Serien gucken, ja?
Ja, natürlich. Obwohl ich natürlich sagen muss, es gibt sehr, sehr gute Serien. Die zählen für mich auch wieder in das, was Kultur ist, mit rein, auf jeden Fall. Das ist nicht alles per se schlecht. Aber ich finde es heuchlerisch von dir zu sagen, das ist alles per se gut, weil es irgendwie überlebensfähiger ist. Und weil ein George gibt es in dieser Amerika-Welt nicht.
Nein, George.
Und den müsstest du dann herlassen, wenn du nach Amerika gehst.
George hat ja dem Friedrich Wolters gesagt, als er nach Amerika wollte, gehen Sie ruhig, aber spucken Sie nicht aus, denn in Ihrer Spucke wäre zu viel Geist für diesen Kontinent. Auf jeden Fall. Übrigens, als George durch die Heidelberger Stadt schritt mit seinen Jüngern, die doch mal sehr gut gekleidet waren, ja, gab es eine Begebenheit, wo die in das Heidelberger Schloss eintraten und dann Deutsche, gute, treue, alte Deutsche, wie sie mal waren, murmelten und sagten, guck mal da, das sind bestimmt Amerikaner. Das heißt, so unamerikanisch ist George schon mal nicht.
Verstehe ich, was du meinst. Kann ich nachvollziehen? Ja.
Geistig natürlich. Weißt du mal, zu dieser Kunstsache, ja, für mich erschöpft sich nicht in Serien und Coca-Cola. Ich will mal gerne wissen, also was in Amerika noch komponiert wurde in den 50er, 60er, 70er Jahren, würde ich mal gerne wissen, was wir in Deutschland seit 45 nur annähernd Vergleichbares geleistet haben.
Nichts. Das ist klar. Da bin ich auch voll bei dir. Aber zu dieser, das habe ich auch versucht schon mal, ich weiß nicht, ob es auch on record war oder auch nicht, aber auch versucht immer zu sagen, dass zu dieser Welt, diese du hochhältst, was da komponiert wurde und was es da alles gibt und für tolle Serien, zu dieser Welt hört auch das, was uns täglich im Radio begegnet, und das ist nicht alles gut. Und das ist natürlich, ist es auch mal, Britney Spears ist auch mal cool, höre ich auch mal und so, aber das ist per se, wenn du nur das hast, das funktioniert, du hast leicht reden, weil du deinen George hast. Hättest du den nicht, wäre das sehr schwer, diese Welt auszuhalten, wo es nur das gibt.
Nein, es ist sehr schwer und das nehme ich aber auch auf mich. Und es ist, wenn ich das von mir selbst sagen kann, auch sehr männlich, sich einzugestehen, dass so ein George einfach mal mit seiner Welt untergegangen ist. Ja? Ich bin nicht so einer, der irgendwie aufwärmen will. Und ich sage einfach, das war eine schöne Zeit und ich bin Manns genug zu sagen, dass jetzt eine andere angebrochen ist.
Das habe ich dir auch nicht unterstellt, aber ich unterstelle dir zu sagen, du brauchst George für dich, George jetzt als Sinnbild für diese ganze Lyrikwelt und so und letzten Dinge. Du brauchst ihn als Anker, um irgendwie doch zu wissen, da ist noch mehr als nur Britney Spears. Ich glaube, wenn du das leugnest, dann...
Also ich bin mir nicht sicher, ob George der richtige Eideshelfer ist für die Behauptung, dass da draußen mehr sei als Britney Spears.
Okay, bitte.
Die George-Welt, gerade insofern sie verwandt ist, dieser Helenen-Welt, lebt ja doch von einem Menschen- und Weltbild, das dem Amerikanischen von heute in den Grundzügen in nichts nachsteht an Bindung an das Heute und Hier, an Verachtung alles irgendwie sekundär Angelesenem, Überkommenem und so. Da ist schon sehr wenig Platz für irgendwelche. Und was mir sehr gut gefällt an der George-Welt, es gab mal eine Liste intern im Kreis, wer wirklich einer der Heroen ist, historisch, wenn man wirklich lesen muss. Das waren pro Spalte höchstens...
Sag mal ein paar, bitte.
Also es waren in Männer der Welt, also Politiker, da waren das Alexander, Cäsar, Friedrich von Hohenstaufen, Napoleon. So. Dichter, vielleicht lasse ich wen aus, weil ich so also, gefühlt...
Ja, ein paar, einfach
ja,
mal so.
Genau. Nee, das sind immer nur, das sind, so, nie, sind nie, das ja, sind okay. Nie mehr als fünf. Ja. Dichter waren, glaube ich, dabei Pindar, Vergil, Dante, Shakespeare, Goethe, George. Bei George riss es ab. Bei George hört. Das heißt, viele Europäer, auch in unserem Lager, sagen ja, unsere Kultur wäre so reich und man muss sehr viel kennen. Muss man nicht. Man muss sich fokussieren. Ansonsten ertrinkt man in dem ganzen Müll. Und Müll sage ich nicht ab, also sage ich nicht überspitzen, sondern viel von dem, was wir mitschleppen. Viele ja, Denker.
Diese ganz Geisteswissenschaften ist schon größtenteils akademische Müllhalde. Das ist so, da ist Wissen angehäuft, das braucht kein Mensch.
Stimmt, seelenlose Vielwisserei, aber, wie der Hofmannsthal sagt.
Genau, aber um meine These einmal auf den Punkt zu bringen, ist, ich glaube, du könntest diese Amerika-Welt nicht ertragen, du jetzt du oder auch ich, wie wir sagen, ich finde da coole Sachen, die da rauskommen, Serien, Punk, alles, was ich davon abfeier, könnte ich nicht ertragen, hätte ich nicht doch irgendwie im Hintergrund, weiß ich nicht, dieses Wissen über, wie auch immer man das nennen will, das Heilige, Gott oder wie auch immer. Ich glaube, dass nur das macht es uns möglich, weil man da so selbstbewusst von überzeugt ist, dass es das gibt und dass es sowieso irgendein kosmische Zyklen gibt, die weiterlaufen, egal was wir tun, dass man deswegen in der Lage ist, alles andere auch so sportlich mit Humor zu nehmen und darüber zu stehen. Na, und das,
ja. Aber ich glaube nicht, dass Amerika, auch das heutige Amerika, dass dort das Geistige getötet wurde. Das Geistige wurde säkularisiert. Das ist wahr. Ja? Aber wenn du heute Leute siehst, mit welchen Emotionen, mit welcher Tonlage, die über bestimmte Erscheinungen auf dem roten Teppich und so reden, da ist immer noch eine bestimmte Art von, wenn auch pervertierter, aus europäischer Sicht pervertierter, transzendentaler Bindung da. Von daher.
Aber natürlich anders. Ich meine, das Problem, was wir in Europa hatten, gerade im 20. Jahrhundert, ist, dass wir diese Säkularisierung dass wir uns nie ganz von dem gelöst haben, was den Europäern quasi noch im Nacken hängt. Also, dass man diesen Gottestod nicht richtig verkraften konnte. Nur so sind ja auch so Sachen wie Kommunismus, Nationalsozialismus und so weiter zu erklären, weil man das irgendwie kompensieren wollte.
Aber jetzt sagst du Gottestod. Warum sagst du nicht mit Hölderlin, unserem nächsten Lyrik-Heros, die Götternacht?
Bitte, dann die Götternacht.
Ja.
Dass man das irgendwie kompensieren muss. Und das muss man. Das ist natürlich das Problem oder vor die Frage, vor der wir auch stehen als Europäer. Irgend so ein Konservatismus, der das Christentum so aus dem 16. Jahrhundert oder so ein vorreformatorisches da rauskramt, das kann ja nicht die Lösung sein. Und
für mich schon, aber halt dann eher privat. Und weißt du mal, auf die Stärke zurück, von diesem Punkt, den du gerade ansprichst, auf die Stärke zurück. Wenn man das kompensieren muss, dass das weg ist, ist man dann schwächer als die Amerikaner, die das nicht nötig haben, oder stärker?
Ja, natürlich ist man schwächer.
Ja.
Und das hat ja gezeigt, dass wenn man das das ist, wie du auch gesagt hast, man wurde weggebombt und hat verloren. Aber das widerlegt ja nicht, dass es diese innere Bedürfnis danach gibt, das irgendwie zu kompensieren. Ob das jetzt heute noch so ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist man jetzt gerade an einem Punkt, wo man sich auch in Europa vom 20. Jahrhundert so ein bisschen auch ideengeschichtlich löst.
Ja, aber das zeigt wieder, dass die Deutschen eigentlich in ihrer Seele den Juden ziemlich nah sind. Ne? Also das ist, was die Verbindung im 20. Jahrhundert, Amerika, klappt alles?
Ja, ja.
Amerika, Deutschland ist eigentlich wie damals Ägypten-Juden, finde ich.
Ägypten-Juden.
Also du hast das Bollwerk, das quantitativ 10.000-fach überlegen ist, und dann hast du aber diese Innerlichkeit, die an irgendeinen Gott glaubt, der irgendwann tatsächlich sagt mit seinen Feuersäulen und Mehrteilungen, ich hol euch hier raus. Das Dumme ist nur, den jüdischen Gott gibt es, auf den Deutschen warte ich noch.
Den gibt's nicht, ja. Sollen wir das Thema wechseln mal, oder?
Wie du meinst.
Wie du meinst. Ich muss erst mal sagen, also ich hatte Ernsthaftigkeit gefordert. Ach nee, als erstes noch, du hattest neulich ja gefragt, woher kommt wohl die Redewendung, einen vom Pferd erzählen?
Hast du nachgeguckt?
Nee, mir ist es im Bett, habe ich gedacht, es kann da eigentlich nur sein, Troja vom Pferd erzählen.
Na, das glaube ich aber nicht, dass du das nicht nachgeguckt hast.
Ich habe es dann nachgeguckt und es war natürlich bestätigt. Ah, so, das glaubst sicher. Du mir nicht?
Ja, jetzt, wo du so ehrlich bist und sagst, du hast
es
dann nachgeguckt.
Nee, ich habe gedacht, es kann doch eigentlich nur was mit Troja zu tun haben. Wenn es so alt ist, habe ich es nachgeguckt. Ja. Es war natürlich mit Troja.
Ja, aber wer Tanno kennt, da muss man schon mal schlucken. Also, dass du im Bett, das muss doch was mit Troja zu tun haben.
Das glaubst du mir nicht?
Das traut man eher anderen. Ich glaube es ja schon. Aber es traut man doch eher anderen Leuten zu.
Dir meinst du das?
Nein, ich bin da auch nicht so ein Geschichtstyp. Das traut man wirklich eher anderen Leuten zu.
Aber das ist doch eigentlich naheliegend.
Ja, aber schon.
Das meiste kommt doch irgendwie von da oder dann weiß ich nicht.
Du dann mit den Tattoos und dem ganzen Öko-Gehabe, dann wälzt du dich im Bett und denkst dir, das musste was mit Troja zu tun haben. Das ist einfach nicht sehr glaubwürdig.
Okay, danke. Was soll ich dazu sagen? Du bist dran, was zu sagen. Ich grüße diesmal trotzdem, trotz aller Ernsthaftigkeit, grüße ich jemanden.
Ja.
Christian Kracht. Christian Kracht hat nämlich unsere Instagram, oder zumindest einen Instagram-Post geliked. Und daraus kann ich nur schließen, Christian Kracht hört zu.
Welchen Instagram-Post hat er denn geliked?
Von so einem Buch mit Müsli.
Du bist aber schon sicher, dass es nicht irgendeiner ist.
Es ist der richtige Christian Kracht.
Der Christian Kracht.
Ich weiß nicht, welchen du noch kennst, aber ich kenne nur einen. Und der war es, ja.
Ja.
Das glaubst du nicht.
Weiß nicht, also würde nicht sehr für ihn sprechen.
Du glaubst
oder?
Mir wirklich gar nichts. Troja nicht, dann nicht mal Christian Kracht.
Ich gebe nur eine Chance, gebe ich dir. Erzähl mir noch irgendwas, vielleicht glaube ich es.
Das ist doch jetzt Quatsch. Du, wieso glaubst du mir das nicht?
Siehst du, hast du nichts zu erzählen, weil ich dir vielleicht glauben könnte?
Nee. Also, du hast mir eben schon relativ viel geglaubt, sonst hättest du nicht zu solchen Ausschweifungen ausgeholt. Ja, sicherlich.
Warum soll ich denn nur dann zur Ausschweifung ausholen, wenn ich irgendwem was glaube?
Lass mich in Ruhe.
Christian Kraft. Das könnte ein Renner werden, diesen Podcast. Dieser Satz, lass mich in Ruhe. Den willst du als neuen Standing-Satz einführen, ne?
Lass mich in Ruhe.
Ja, klar.
Das entspricht der Wahrheit. Also Christian, wenn du Lust hast auf einen Podcast, ich hätte hier noch einen Platz zu vergeben. Ich möchte Jonas nicht mehr. Und es ist Christian Kracht. Ich zeige, pass auf.
Ja, das lässt der mich muss aber, wenn er hier auf dem Sofa hockt, muss er aber dafür beten, dass er mit seinen Beinen bis an den Boden kommt. Ne? Der ist ja wohl nicht ganz 1,80, ne?
Das ist mir sowas von egal, wie groß der ist. Aber ich zeige dir jetzt, Leute, ihr müsst das kurz aushalten. Mr. Christian Kracht, gefällt dein Foto? Hier siehst du es, das ist gescreenshottet. Und es ist der richtige Mr. Christian Kracht, ganz sicher.
Damit will er uns doch ein Zeichen geben,
ist oder? Doch so, oder nicht?
Ja.
Ja. Ich muss es dir erst zeigen, dass es glaubt. Aber ich wette, die Zuschauer haben es mir auch so geglaubt.
Das sieht auch aus
das wie, spricht auch dafür, dass die Troja-Sache wahr ist.
Der sieht auf dem Bild aus wie Hans-Werner Henze. Der Christian Kracht, dass er gerade dieses Müsli liked.
Ja, ich hätte mir auch andere, aber egal.
Ja.
Es ist ein Zeichen.
Schrecklich. Mr. Christian Kracht, dieser Name.
Gefällt dir nicht?
Ich weiß nicht, wäre mir Boto Strauß lieber gewesen.
Mir nicht, um ehrlich zu sein.
Aha.
Ich finde den, hab auch neulich sein neues Buch gelesen. Es war nicht so pralle, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, aber schon, dass du sagst, es war nicht so pralle, das zeigt schon, warum du eher auf Christian Kracht als auf Boto Strauß angewiesen bist. Gut,
ist halt das so. Ist aber einfach, das ist ja, das ist einfach nur so eine Aussage von dir, weil du dir nicht anders helfen kannst. Weil du sagst, oh, Christian Kracht, das ist doch, Christian Kracht ist doch genau diese Welt, die du willst.
Ja, aber Tano.
Kosmopolit,
aber Tano,
überall gewohnt. Also das ist doch einfach wirklich...
Ja, aber wenn du mir jetzt vorwirfst, ich tätigte irgendwelche Aussagen, weil ich mir nicht anders helfen könnte, ich mache im Leben eigentlich nie irgendwas anderes. Alles, was ich sage, sind Aussagen, weil ich mir nicht anders helfen kann. Das ist kein Argument, was mich vom Hocker haut. Das ist mein Lebenselixier, das ich selber zugebe.
Mhm. Na gut, lass mich in Ruhe. doch Christian Kracht, laden wir mal ein zum Interview, zum Podcast, was auch immer, was er gerne möchte.
Ist halt schlimm, wenn so ein Name schon, ein Verb ist, ne?
Christian Krachten. Oder was meinst du?
Nee, halt so eine Art, es gab mal bei Genial daneben so eine Sendung, wo irgendeiner sagte, als der Ingo Appelt da war, beim Ingo sagt man nicht, er geht aufs Klo, sondern man sagt, der Ingo Appelt. Dann hat aber jemand anderer gesagt, das war der Guido.
Ach so, das, so
da,
meinst
da, ja, du das? Ja, das war der Guido Kanz, der das gesagt hat. Und da fanden das alle so lustig, dass die gesagt haben, tja, der Guido Kanz.
Ein Freund, ich weiß nicht, ob ich das schon
und erzählt. Der Christian Kracht halt. Ja.
Guido Kanz, ein Freund von mir aus Wien.
Ach so.
Keiner, nichts IB oder so jetzt, wie alle denken. Habe ich keine Freunde. Ganz normaler Freund aus Wien wurde geprankt von Guido Kanz.
Aha.
Und er hat aber, ich glaube, also angeblich auch nach eigener, von, wie heißt diese Show? Versteckte Kamera.
Verstehen Sie Spaß,
genau.
Die früher mal Harald Schmidt moderiert hat.
Genau. Ja. Und da wurde er geprankt. Also richtig krass, aber hat das, gewehtot, wollte nicht, dass es ausgestrahlt wird. Und jetzt gibt es das leider nicht zu sehen, so würde ich das natürlich verlinken, aber ich kenne jetzt nur die Geschichte. Aber Guido Kanz auf Koks in Wien.
Absolut peinlich.
Schade, oder?
Ja, aber dieses Gewehtor, das erinnert mich immer, dass Leute irgendwie...
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, klar. Weil es genauso also, wie Leute an der Himmelspforte, die sagen, ja, pff, dieses Leben, vielleicht im nächsten darfst du es irgendwie bewerten, sagen die dann zu Petrus, aber dieses geht mal so als Probe durch oder so. Ich finde, man muss schon, wenn man sich aus dem Haus begibt, sei es in Wien, sei es sonst wo, muss man sich schon den Gedanken gefallen lassen, dass man auf einer Bühne ist, wo man nicht den Vorhang selber wieder zuziehen kann.
Naja, sie haben, um ehrlich zu sein, bei dieser Geschichte sein komplettes Zimmer ausgeräumt, in den Bulli gepackt und weggefahren. Also das hatte nicht so viel mit freiwillig aus dem Haus gehen zu tun. Das ist
ja eben auch gut, sehr unheimlich. Dann muss ich jetzt offen zur Verteidigung deines Freundes sagen, das ist widerlich. Das ist auch der Grund, warum Harald Schmidt die Sendung nicht mochte, weil da werden halt nicht irgendwelche Leute, die es verdient haben, irgend so widerliche Politiker und Medienleute, sondern jede Sau wird da irgendwie vor.
Es war einfach jemand, der eigentlich seine Ruhe haben will, wie wir auch.
Ja.
Und hat das auch immer offen zur Schau gestellt. Der Mitbewohner hat das nicht akzeptiert und hat ihn dann da irgendwie so eingefädelt in diese Sache. Und ja, da hast du schon recht, da haben es andere mehr verdient. Er jedenfalls nicht, aber man hätte es trotzdem irgendwie aus Spaß machen können. Aber diese Humorbefreitheit macht anscheinend Schule in meinem Freundesbekanntenkreis. Weil, um das mal eben zu sagen, den Anruf, den wir letztes Mal drin hatten, musste rausgewählt werden. Sehr schade. Hätte ich. Also, wenn ihr einen Anruf oder ein Telefonat vermisst, nicht unsere Schuld. Apropos Schuld. Möchtest du was zu deiner Schuld sagen?
Zu meiner als Deutscher oder welche?
Zum Beispiel, es war ja jetzt irgendwie Holocaust und so. Möchtest du was sagen oder ist das falsch im Podcast?
Nee, kann man schon was dazu sagen.
Ich
Also.
habe mich nur gewundert, dass in der Tagespost, die ich ja aktuell immer kriege, auf dem Cover so riesengroß Holocaust-Gedenken und irgendwie alles mit Katholiken, die Juden gerettet haben und so, aber.
Warum gewundert?
Ja, ich meine das jetzt gar nicht, aber ich dachte mir, das Thema ist so ein bisschen, was heißt durch, aber ist eigentlich vieles zu gesagt worden, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Naja, aber jetzt ist es ja 75 Jahre. Das ist natürlich ein runderes Datum als das letztes Jahr und das nächstes Jahr. Von daher, dass es dann wieder ein bisschen lauter gesagt wird, versteht sich ja.
Aber findest du
Und
es dann nicht komisch zu sagen, ja, oder einen Artikel nur zu machen, sagen, guck mal, unsere Katholiken, die wir ja auch sind in der Tagespost, haben hier die ganzen Juden gerettet, wir Katholiken sind also gut, so kam das ein bisschen rüber. Das fand ich ein bisschen flach, um ehrlich zu sein. Also man hat die Chance nicht ausgelassen, um zu zeigen, wir sind ja eigentlich gar nicht so böse, so konservativ, wie ihr sagt, weil wir haben auch Juden gerettet. Das ist ja genauso wie wenn man sagt, Ernst Niekisch, der wurde übrigens auch von den Nazis verfolgt, oder hier, wie heißt noch mal, der Herrschaft der Minderwertigen und so.
Edgar Julius Jung.
Genau, der dann sagt, ja, wir sind gar nicht so schlecht, der Junge.
Ja, kann man dann irgendwie für läppisch halten, dass man das nötig hat, das zu sagen, aber mein Gott, irgendwie müssen, das ist ja eine Wochenzeitung, ja. Bei
Irgendwas muss
Wochenzeitung,
man da reinpacken, ne?
absolut, das ist
Stimmt
bei
schon.
Wochenzeitung immer die Frage, sie ist dankbar für alles, was man irgendwie noch einigermaßen in eine syntaktisch korrekte Form
Aber was
bringen
hast du
kann.
eigentlich die ganze Zeit für ein Buch in der
Das
Hand?
habe ich nur als, um irgendwas
In der Hand zu
in der
haben?
Hand zu
Aber dann
haben.
zeig
Das
doch mal,
ist
was ist es denn?
von Michael Köhlmeier über die Märchen.
Finde ich keinen schönen Namen, aber darf ich trotzdem mal sehen?
Interessantes Thema, ne? Bitte schön.
Köhlmeier über die Märchen, wo wieso?
Ja, weil die Märchen, wie er schreibt, die
Mit
Pri.
Widmung.
Nein, 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 immer mit meinen Notizen drin.
Ach so.
Weil die Märchen, wie er schreibt, die Primzahlen der Literatur sind.
Aha.
Was eine gute Formulierung ist.
Naja, okay. Schöner Einwand, aber übrigens auch.
Meinst du ja?
Finde ich, ja.
Na, geht so.
Besser als die Bahamas. So, Jonas, die Frage, die alle unsere Hörer beschäftigt. Wie
Ja.
viel Kilogramm stemmst du?
Ich bin auch so jemand, der auch bei seiner Sehschwäche nicht weiß, wie viel Dioptrien das sind. Genauso wenig weiß ich so Fragen in Stemmangelegenheiten. Ich bin da nicht
Aber
so unterrichtet, ja.
ich könnte dich jetzt der Lüge überführen,
Ja.
weil du musst ja schon, wenn du da drunter liegst und irgendwas hochdrückst, muss ja irgendwas da drauf liegen. Das musst du ja draufpacken. Dann siehst du ja
Nee.
ungefähr, was du da drauf tust.
Aber ich liege ja nie, ich sitze immer nur.
Ach, du machst das nicht im Liegen, so wie.
Nee, das hat sich nicht ergeben bisher.
Ich hatte übrigens noch eine Frage an dich überlebt, weil ich habe neulich hatte jemand, dessen Gespräch wir rausschneiden mussten, Joe Rogan erwähnt. Irgend so ein
Heißt er
Stand.
nicht Rogan oder so?
Rogan kann auch sein.
Ja.
Rogan wäre anders, ne?
Ja, Sonne statt Reagan, hatte der Beuys immer gesungen, ne?
Genau.
Ja.
Und
Der ist schrecklich, ja. Also unter uns mal gesagt, lieber noch 100 Jahre viel lauter als heute Holocaust gedenken, als nächstes Jahr 100 Jahre Beuys gedenken.
oh
Also da
ja,
habe ich
finde ich
doch
auch richtig
wirklich in
voll.
den Holocaust lieber. Ja, muss man offen sagen. Wenn man das schon auf sich zukommen sieht, auch diese Fresse von Beuys in den Zeitungen zu sehen, das wird für mich schwierig, das zu
Schlimmer als
ertragen.
Bauhaus, oder?
Ja, natürlich.
Bauhaus ist jetzt
Natürlich.
auch nicht so, finde ich jetzt auch nicht so berauschend, um
Ja
ehrlich zu
klar,
sein.
aber Beuys ist wirklich das Maximum.
Ich dachte, ich hatte dich schon eingeplant. Maraun, 100 Jahre Beuys. Für Anbruch.
Ja, vor allem, weil er Beuys auch irgendwie, weil ja Beuys auch Bezüge zum Holocaust und so hat. Er hatte damals noch immer gern zusammengegessen und getrunken und geschwafelt mit den Haferbecks, ne?
Wirklich?
Ja.
Das
Das
wusste ich
galt ja
nicht.
damals so als schick
Wissen
und
wahrscheinlich
so.
viele nicht.
Ich denke, das weiß man. Und wenn ich jetzt, das wird jetzt einige hier, aber wenn ich Ursula Haferbeck habe und Josef Beuys und wenn mich da jemand fragt, wen von beiden ich lächerlicher finde, dann habe ich echt einen langen Nachmittag vor mir, weil das kann ich kaum irgendwie enästeln, was
Was
da
wäre
lächerlich.
schlimmer für dich, im Aufzug eingesperrt zu sein? Caroline Sommerfeld oder Beuys?
Ja, ganz klar, Beuys. Ich
Schlimmer,
bin
ja.
kein Gegner von Caroline Sommerfeld. Du bist ja ein fanatischer Gegner von ihr.
Ich bin kein Gegner, aber ich habe Angst. Ich habe
Warum?
Angst vor. Ich weiß nicht wieso. Wenn ich mit der alleine im Aufzug sein müsste, ich hätte
Ja,
Angst.
aber Frauen, vor denen man so gar keine Angst kriegt, sind noch nicht interessant, finde ich.
Ich kriege vor der Angst.
Das heißt, du willst lieber so ein liebes
Ich
Heimchen.
will keine vor der ich. Also nicht so.
Also
Mit
ich.
Frauen hast du, also das ist ja eigentlich auch nicht dein Gebiet, von daher.
Frauen, die Angst machen, sind eigentlich die interessanteren Frauen, ja.
In diesem Fall nicht. Also, das stimmt so, das finde ich so pauschal, stimmt das überhaupt nicht. Das
nicht?
Ist einfach nein, überhaupt nicht. Ich muss keine nicht? Angst haben. Nee, das stimmt überhaupt
aber nicht. Aber Oscar Wilde hat einmal gesagt, er mag Männer mit Zukunft und Frauen mit Vergangenheit. Und das heißt ja schon so ein bisschen oh. Das heißt, als Frau also darf
unter
man.
Unter uns gesagt, ja? Bei Kollege Sommerfeld habe ich Angst, dass die mich umbringt. Es ist so, ich weiß nicht wieso.
Mit welcher Methode?
Erwürgen.
Ja?
Und, meinst du nicht?
Ja, und lacht die dabei?
Ja, dann, natürlich, oder? Die lacht natürlich dabei. Und die guckt dann so. Es kann jetzt leider gerade keiner sehen, aber die guckt dann so. Weil
ja gut, beim Blick kann ich dir nicht widersprechen. Das passt eigentlich immer zum gerade jemand umbringen. Ja? Aber ansonsten ist die Frau Sommerfeld doch top.
Mag sein, was die schreibt. Das darum geht's dann. Ich habe Angst vor der. Und was hältst du von Elon Musk? Findest du den gruselig? Weil das wollte ich nämlich eigentlich erzählen. Joe Rogan, habe ich einen Podcast gesehen, der hatte Elon Musk da und der hat, weiß ich nicht, also da gibt es, ich glaube, über 1000 Folgen von diesem Podcast mit Rogan. Keine Ahnung, wer das alles aufgenommen hat.
Ich würde halt zu Elon Musk sagen.
Er hat Elon Musk da, lass mich doch erstmal sagen.
Und ja, Elon Musk. Sag doch erstmal. Ich lasse dich ja ausreden. Ich wollte dich ja gar nicht unterbrechen.
Lass mich in
Ruhe. Sprich doch erstmal jetzt zu Ende.
Also Elon Musk, und das meinten auch alle Kommentatoren, habe ich aber auch sofort so gesehen, Elon Musk wirkt so, als wüsste er mehr als alle anderen und verrät es aber nicht. Er wüsste eher schon wirklich, wie die Zukunft aussieht. Das macht es auch gruselig. Findest du es nicht? Bei Elon Musk, der wirkt so ein bisschen so, als wüsste er schon, was da kommt.
Ach so,
und er verrät es aber nicht.
Die Außerirdischen erlauben es ihm noch nicht.
Genau so sieht er aus. Deswegen hatte ich überlegt, Caroline Sommerfeld oder
ja,
Elon Musk.
Im aber ich muss ganz offen sagen, wenn der Elon Musk so viel Macht hätte, denn Wissen ist ja Macht, und mit den Außerirdischen in so engem Kontakt stünde, dann hätte er die mal angestoßen, um sich eine Haartransplantation rechtzeitig zu machen, dass er nicht 2020 volles Haar hat und 2005 überhaupt nichts, dass man das irgendwie sehr merkt. Ja? Mhm. Ich finde wirklich, Leute mit Macht, die machen sowas nicht.
Aber wie findest du denn sonst?
Jeff Bezos und so, ja, macht es nicht, weil der ist souveräner, abgeklärter. Elon Musk hat sowas, der ist immer noch dieser Junge, der auf dem Schulhof gemobbt wurde.
Finde ich irgendwie witzig, muss ich sagen.
Warum?
Ja, weil das macht's unberechenbar, was da kommt. Das andere ist, also Jeff Bezos ist doch so, ja, der macht da halt sein Wirtschaftsimperium, bumst seine Sekretärin und all diese Dinge, die man da halt macht, hat irgendwie viel Geld. Und Elon Musk, der ist unberechenbar. Der kann auch morgen der kann alle Firmen abreißen, macht mit seinem Geld was ganz anderes, wo keiner mit gerechnet hat. Und das, finde ich, macht
ihn ja interessant. Ja, was ihn auszeichnet in deinem Blick, wofür du das Wort nicht findest, weil ich sag's dir gerne, ist das Lemurische. Man weiß, das stimmt schon, ja. Lass mich in Ruhe. So Leute, das sind die unberechenbarsten, ja.
Aber das macht's doch viel interessanter als ein Jeff Bezos oder
aber
so ein
Streber. Aber nicht interessanter als Caroline Sommerfeld.
Naja, dann kannst du sie ja gleich mal anrufen vielleicht.
Ich hab die Nummer nicht.
Ich wüsste aber, du kennst jemanden, der hat die Nummer. Ja, natürlich, du kennst ja, jemanden sehr gut.
Natürlich.
Also, die könntest du schon mal organisieren.
Machen wir dann irgendwann mal,
könntest ja. Könntest du ihr fragen, ob die schon mal jemanden umgebracht hat oder davon darüber nachgedacht hat.
Das hat der Kubitschek gesagt, dass er glaubt, dass in seinem Arbeitszimmer schon Leute gestorben sind, ja. Weil man das irgendwie spürt, es hängt so in der Luft. Und dann sagte ich ihm abends beim Bier, sie hätten ja durchaus auch das Zeug dazu, dass sie haben ja die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass sie sich ganz sicher sein können, dass da jemand gestorben ist. Und dann hat er so.
Wo ist jetzt der Witz?
Er hat ihn verstanden. Er fand es sehr gut, ja. Er hat gesagt zu mir, ja, das war ein typischer Anbruchspruch jetzt von Ihnen. Von daher, wenn du jetzt sagst, wo ist der Witz, dann hast du das Anbruchkonzept kaum verstanden.
Das ist doch einfach nur so ein Spruch, um irgendwas zu sagen. Aber das darf ich jetzt auch nicht öfter sagen, weil so funktioniert deine ganze Weltanschauung.
Wie genau?
Manche kluge Zuschauer haben das bereits mitbekommen. Ja, hast du doch eben selbst erklärt.
Ja, aber das ist nicht erfunden. Von mir, der Kubitschek sagte über den Spruch, er fand ihn lustig und sagte, das war so ein typischer Anbruchspruch. Mit viel Anspruch.
Ich finde den, um ehrlich zu sein, nicht so witzig.
Ja, es gibt einfach Sprüche, die leben von ihrem
Situation.
Situationismus, interventionistische.
Weißt du, was ich neulich im Bett gespielt habe?
Ja, unterbrich mich ruhig.
Mach ich auch, weil
da hast du das im Bett gespielt. Das weiß man schon, dass da nichts mehr kommt. Ne? Was hast du denn, Tano, nachdem du, wie wir alle
weil
glauben.
Du Situationismus gesagt hast,
was hast du denn im Bett, nachdem du natürlich auf Troja kamst? Was natürlich sehr nachvollziehbar ist. Was hast
es
du danach?
Es tut mir leid, auf Troja zu kommen, das wäre so ein Felix-Weißer-Spruch. Es tut mir leid, aber es war so. Ich habe im Bett gespielt, das ganze Alphabet bin ich durchgegangen und habe versucht, zu jedem Wort einen Ismus zu finden. Hat geklappt.
Was hast du zu Y?
Das wollte ich gerade sagen, es hat geklappt bis auf die letzten drei.
Ach so.
Aber unten Q habe ich auch nicht gefunden.
Nochmal?
Mit Q habe ich auch keins gefunden.
Mit Q.
Ja, aber sonst war es relativ einfach. Man kann ja aus alles einen Ismus machen. Und mit Q habe ich keins gefunden. Und mit Y dachte ich, da frage ich am besten irgendwen, der sich mit Griechenland oder so auskennt. Da gibt es bestimmt was mit Y.
Ja, bei Q gibt es doch den Kubismus.
Ja, genau.
Dass du sowas lustiger findest, als eben den.
Ich fand das nicht lustig.
Du musst es doch lachen. Das hat doch jeder gehört hier.
Geschmunzelt.
Ja, komm, geschmunzelt. Was ist Schmunzeln überhaupt für ein Wort? Ja? Das ist auch so ein Deutsch. Amerika kennen sie irgendwie Schmunzeln gar nicht.
Sondern.
Ja, entweder
aber schmeißt. Findest du nicht, wenn du einen Amerikaner triffst
und ja.
Der ist so richtig fake? Stört dich das nicht? Vor allem die Frauen da, die sind doch wirklich. Also, und ich meine jetzt nicht die Frauen, die du da abfeierst, die in den 50ern mit 100.000 Leuten auf der Bühne standen, sondern 0815 Ami-Frauen, die du im Starbucks triffst. Die sind doch grauenhaft.
Die sind
doch fake and oh, how are you and great and Georges und sowas sagen die ganze Zeit dann.
Ja,
da kann ich doch, was? Da gucke ich doch automatisch auch so. Wie kann man nicht im Sommer
fällt? Ja, aber was ist dir denn lieber, wenn so Leute fake nett zu dir sagen, how are you, I'm fine, oder wenn Leute hier in Deutschland ganz authentisch scheiße drauf sind?
Ich nehme C.
Ja, dann erklär mal, was C ist.
Und bin dann in den Ländern, wo ich immer hinfahre, und nehme so eine Mischung aus. Freundlich, wenn man sein will, und unfreundlich, wenn es angebracht ist.
Ja, also was ich zu Amerika und dieser Art zu sein und dieser deutschen Art heute zu sein sagen kann, ist, womit ich leben kann, ist die Höhe, auf der man sich teilweise befindet, irgendwann in der Historie, und der Abgrund. Was ich nicht ab kann, ist der Weg zum Abgrund. Und wir in Deutschland sind einfach seit Jahrzehnten auf dem Weg in den Abgrund. Ja,
stimmt,
ja. Und wenn man in Amerika dann sagt, guten Tag, ich war immer schon im Abgrund, hier bin ich, gucken, das finde ich einfach erträglicher, als wenn ich also in Deutschland, als wenn ich in Deutschland täglich sehe, wie es einen Schritt weitergeht.
Also es ist quasi authentischer als das hier.
Erträglicher, würde ich vor allem sagen, ja. Authentischer. Was meinst du mit das hier, dem Podcast? Nein, was ist authentischer
als der Podcast? Nein, nicht mit dem, egal. Ja. Was ich mal, ich habe in letzter Zeit viel Conan geguckt auf YouTube und
was geguckt?
Brian O'Conan, wie ich sagen würde. Conan O'Brien heißt er, glaube ich.
Conan O'Brien,
ja. Ja, und der fährt immer durch die Gegend. Und da habe ich gedacht, irgendwann können wir das auch mal machen. Dann mieten wir uns auch ein Auto und machen so einen Street-Podcast oder einen Straßen-Podcast für die konservativen Hörer.
Die sind doch eh alle weg,
was oder? Hältst du davon? Was hältst du davon? Ja, die sind spätestens ab der Sommerfeld-Geschichte weg.
Na, die sind schon davor bei Weggebombt und so sind die weg.
Ja, das stimmt.
Oder okay. Bei Frau Haferbeck oder so. Wenn ich sage, Beuys ist schlimmer als... Nee, Haferbeck ist schlimmer. Die sind beide irgendwie sehr schlimmer.
Ja, Art, das ne? Ist...
ja, wo waren wir denn?
Wo würden wir hinfahren? Also ich... Eine Osteuropa-Tour oder eigentlich müssten wir eine Nordamerika-Tour machen, ne?
Also um mich da sicher zu fühlen und nicht auf das Schlimmste gefasst zu sein auf Straßen, würde ich vor allem mal raus aus Deutschland, um ganz offen zu sprechen, ja? Also
wohin denn?
Gern nach Österreich.
Aber Nordeuropa ist auch langweilig, finde ich.
Jetzt so ja, da Norden. Kannst du ja auch erstmal ein paar Kilometer fahren, bis du einen Menschen triffst, ja? Und dann auf einen, der nicht gerade irgendwo baumelt, ja? Da ist auch die Selbstmordrate höher als unsere Studienabbrecherrate. Ich würde sagen, Österreich wäre gut, ja?
Das ist doch aber so.
In Österreich bringt sich keiner um. Der Tod, das muss ein Wiener sein.
Ah, passt eh.
Ja, weil du die Sommerfeld nicht leiden kannst oder was, ja?
Unter anderem. Ich mag ein paar Österreicher sehr gerne. Ein paar
Und zwar?
Nenne ich jetzt nicht.
Weil das Nazis sind?
Genau. Und dann werde ich mit denen in Verbindung gebracht und verliere die Grundlage meiner Existenz.
Na gut.
Also ich würde eher vorschlagen, wir fahren nach, also eigentlich müssten wir nach Nordamerika.
Ja.
Und ganz viel Smalltalk führen.
Klar.
Und gucken, wie weit man an dieser Smalltalk-Grenze gehen kann.
Also ganz offen.
Also würdest du die ganze Zeit George zitieren oder so und gucken,
was die dazu sagen. Du wirst lachen. Ich wollte dir gerade sagen, George irgendwie rauszukramen von einem Publikum, das noch glaubt, mit dem irgendwas anfangen zu können, wenn auch auf verworrene Weise und als zeitlich Abtrünnige, ist viel hoffnungsloser und widerlicher, als George mit Leuten in Verbindung zu bringen, die wirklich nicht mal auch nur entfernt eine Ahnung haben, was überhaupt Goethe mal war. Ja?
Das wäre doch interessant zu gucken,
was passiert. Viel, viel besser, ja, ja.
Also ich glaube, ein USA-Tour wäre doch cool, oder nicht?
Ja, aber das zeigt, dass wir beide uns einig sind in diesem Extremismus. Also was ich leiden kann, ist, wenn ich einen Deutschen auf George anspreche, der mir dann irgendwie direkt Verse aus dem Neuen Reich zitiert, wo ich denke, okay, das ist erträglich. Oder halt ein Amerikaner, die sagte, oh yeah, I know George und so. Ja. Aber die Leute, die deutsche Studie, sagen, ja, George, war das nicht der mit dem Kunst für die Kunst?
Die sagen immer, George, vorbei. Das war doch der mit den Jünglingen.
Wahrscheinlich.
Das sagen die doch immer.
Ich habe das nie so oft gehört. Ja.
Ich du leider schon? Sehr oft.
Ja?
Ich denke mir, was ist das für ein Argument?
Ach, stimmt, auf Twitter aber.
Auch, nur, aber ja, auch wirklich an der Uni, das ist doch.
Ja, das ist auch so. Also sexuelle Freizügigkeit und so, da muss man auch ein paar Unterrichtsstunden erstmal geben im rechten Lager, bis da erstmal begriffen wird, was eigentlich Sache ist. Ja.
Was Sex überhaupt ist, meinst du?
Das mal erstens. Und dann, aber das können wir auch gar nicht ansprechen, das Thema. Da ist man heute nicht nur von rechts, sondern generell, wir leben ja in einer Zeit wirklich allgegenwärtiger Prüderie und so. Da darf man nicht mit so Themen ankommen.
Nee, da war es in Griechenland oder Rom angenehmer, ne?
Also ich weiß, warum die Texte von damals noch mit Ehrfurcht im Mund geführt werden, wenn das, was heute so geschrieben wird, von Herrn Mosebach und Herrn Strauß irgendwann weiterverarbeitet wird zu. Zu was wird eigentlich. Zu was werden eigentlich Brutto-Strauß-Bände weiterverarbeitet? Gibt es da irgendwo eine Sammelstelle?
Gute Frage. Was denkst du?
Ja, ich hoffe, die werden irgendwann weiterverarbeitet zur Literatur.
Wirklich, ja.
Der Podcast wird ja erst ein bisschen später ausgestrahlt, als wir ihn hier aufnehmen. Ich hoffe, bis er ausgestrahlt wird, ist der Brief, den ich von Brutto Strauß erhoffe, schon da. Und dann ist ja alles gut.
Na, ich weiß auch nicht, ob der zuhört. Da ist halt ich für Christian Kracht für deutlich wahrscheinlicher.
Ja, da, leider. Spricht natürlich nicht für uns, ne?
Aber spricht sehr für uns.
Meinst du, ja.
Auf jeden Fall.
Gut.
Brutto Strauß ist doch ja, wirklich.
Komm, aber kannst du dich eigentlich noch ernst nehmen? Du sagst mir in ein und demselben Podcast, Christian Kracht spricht mehr für uns als Brutto Strauß, will sich aber abgrenzen von so einem seichten Amerikanismus.
Wollte ich überhaupt nicht. Ich habe das nur eingeordnet, wie ich das sehe. Und hab gesagt, es geht nicht nur Amerikanismus. Von seichten Amerikanismus abgrenzen habe ich ja nicht getan.
Aber man hat gerade, man musste gar nicht hören, was du gesagt hast, semantisch. Man hat schon an den Bewegungen deiner Stimme, an den Tonlagen gemerkt, dass es vollkommen ein Mumpitz ist, was du gerade sagst. Allein schon diese Tonlage, und überhaupt nicht. Das hat auch damals Göring in Nürnberg gesagt, ja.
Ich habe was Lustiges aus Nürnberg über Göring.
Ah, Gespräche mit Göring. Ja, da hat er aber ordentlich so eine richtige Abspeckkur ohne das ganze Morphium gemacht.
Guck mal auf der Rückseite. Ich habe übrigens Geschichte studiert, deswegen darf ich das besitzen, aber.
Das hast du schon im ersten Podcast
mal gesagt. Und es schließt sich jetzt die Runde.
Also der Soldat rechts hat ja am meisten von den dreien, oder?
Zeig mal. Ja, ich sag dazu nichts. Ich mach's wieder weg. Aber was willst du denn noch da jetzt wieder für Porten rausziehen?
Also Göring, ich finde ja diese.
Jetzt erzähl das bitte nicht mit der Sonnenbrille.
Nein, was denn genau?
Ach, das ist das Coolste war, wie jemals eine Sonnenbrille getragen wurde, als Göring in Nürnberg
saß. Das hat Harald Schmidt gesagt.
Ich weiß, du hast es auch schon mal gesagt. Ja, dann habe ich dich überführt und gesagt, das hast du von Harald Schmidt, weil diese Passage kenne ich. Und er hat gesagt, ja, das stimmt.
Das war anders, ich habe von vornherein gesagt, re-feature jetzt eine Passage von Harald Schmidt. Aber wer es mir
re-featuren hat Jonas noch nie gesagt.
Wer es mir glauben will, soll. Und wer Tano glauben will, dass er sich zwischen zwei Wälzern nachts denkt, oh, Troja, Troja, klar, das muss es gewesen sein. Nee, aber ich finde, so Schilderungen von Zeitgenossen, wie Göring war, wenn man ihm näher kam, jetzt nicht gefühlsmäßig, sondern sein Gesicht näher gesehen hat, wie der Göring war, finde ich viel interessanter als Schilderungen über Hitler.
Warum?
Weil Göring, so gesagt wird, durch den ganzen Drogenkonsum sah der pastös aus.
Heroinsüchtig, ne?
Morphium, ja, wahrscheinlich auch. Pastos heißt es, glaube ich. Und bei Hitler hat man irgendwann den Dreh auch raus, ja. Vor allem bei Hitler, 70% der Schilderungen, wie Hitler war, sind oder gewesen sein soll, sind im Nachhinein mit dem Gefühl gemacht worden, ja, wenn ich klug bin, behaupte ich nicht, dass er war wie der normale Kellner und so, ja. Mhm. Aber bei Göring hatte schon was, ja.
Ja, Göring hatte schon was. Darauf werde ich dich.
Ja, aber es ist halt so peinlich, ja, wenn Leni Riefenstahl nach dem Krieg schreibt, wenn Leute sagen, ja, schreiben Sie mal auf, wie war Hitler, ja, und dann sagt Leni Riefenstahl, natürlich nach dem Krieg, weil sie weiß, sie entspricht weder den Alliierten noch den Altdeutschen, wenn sie jetzt so tut, als wäre Hitler ein normaler Typ gewesen. Also beide brauchen ja den großen Hitler. Die einen brauchen den großen guten Hitler, die anderen den großen Dämon Hitler. Und das hat Riefenstahl geliefert, indem sie gesagt hat, als ich Hitler zum ersten Mal reden hörte in München, da war es, als ob sich vor mir die Erde aufgetan hätte und so, ja.
Was hoffst du? Schreibt mal jemand über dich?
bin ich unvorbereitet.
Da hast du dir aber sicherlich Gedanken zu gemacht.
Unvorbereitet auf die Frage.
Das ist gelogen.
Ich würde sagen, es wäre gut, wenn jemand auf so einen Stein dann schreibt, es ist nicht tot, was ewig liegt, wenn einst die Zeit den Tod besiegt. Das fände ich ganz gut.
Mhm. Und wenn du dir einen der Lebenden aussuchen könntest, die deinen Nachruf schreiben, wenn du jetzt morgen sterben würdest, wer wäre
das? Das ist eine viel bessere Frage. Klonowski.
Mhm.
Ja.
Und das, obwohl er dir nicht antwortet.
Ja.
Jetzt sagt er wieder, ja, der antwortet dir, aber halt nur so 10%. Letztes Mal nicht.
Naja, also der Antwort.
Du hast immer noch die Chance, das auf mich zu schieben.
Nee, der antwortet, wenn man eine Frage stellt. Wenn man dem sagt, ich habe ein Anliegen, bitte machen Sie das und das, dann antwortet er nie und entweder macht er es oder er macht es nicht. Und das würde ich offen gesagt ähnlich machen, ja? Weil das ist ja dann eine Antwort, ob er das macht oder nicht. Ich habe auch meine bisherigen Sachen, die ich so geschrieben habe oder meine Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind, falls mich ein unzeitiger Tod ereilen sollte, habe ich testamentarisch tatsächlich einen Klonowski. Ja.
Was hast du dem?
Ich hab mal alles Beschriebene gehört, testamentarisch Klonowski.
Geschriebene, was du geschrieben hast?
Ja. Oder also. Was ich noch nicht veröffentlicht habe. Und ich habe im Testament dann geschrieben, vielleicht kann Klonowski daraus etwas Ähnliches machen wie damals die Journalisten aus Valerian Verny. Denn es gab bei diesem Berliner jungen Mann, Valerian Verny, der ist mit 20 beim so eine Tätigkeit, die du auch machen würdest, beim U-Bahn-Surfen gestorben. Und der war, ich fand ihn interessant als Autor, als Typ, und das war wirklich ein sehr schmales Werk, eben mit 20 gestorben, ja. Aber da wurde noch was draus gemacht, dass es heute auch eine Valerian Verny Stiftung gibt, und ich bin ja schon Mitte 20, das heißt, ich habe schon ein bisschen mehr zu hinterlassen, und das kriegt, wenn es bald aus ist, alles der Klonowski.
Aha.
Bei dir?
Verrate ich nicht.
Weil du nichts irgendwie hast, oder?
Nee, verrate ich wirklich nicht.
Wer es kriegt? Mhm. Weil es ist eine Person in deinem unmittelbaren Bekanntenkreis, oder?
Auch.
Aber auch eine andere, die man so kennt, ja?
Ja, auch. Aber ich verrate es nicht.
Ja, aber dieses Ich verrate es nicht, das setzt immer
voraus. Ist bürgerlich, ne?
Ja, aber das setzt immer voraus, dass es den anderen so sehr interessieren würde. Also wenn ich es nicht verraten will, ist ja okay, ist mir doch egal.
Okay. sollen wir irgendwo anrufen?
Können wir, haben wir schon so spät?
Ja.
Echt?
Tatsächlich, 50, 55 Minuten oder irgendwie sowas haben wir schon.
Okay. Und ich wollte noch sagen, hier in Abgrenzung zur Riefenstahl-Reaktion Hitler, von wegen, man muss ihn so überhöhen, fand ich die Zach-Leander-Reaktion zu Hitler, ich habe halt auf dem Weg hierhin meine Zach-Leander-Biografie weitergelesen, viel besser.
Darf ich die mal sehen,
kurz? Klar. Das ist zwar nicht ganz dein... wo ist die denn?
Das ist es nicht ganz mein, sprich bitte weiter.
Sie ist, glaube ich, nicht der Typ Frau. Also weder du für sie, noch sie für dich. Der Typ.
Warum?
Mach dir ein Bild. Warum?
Sag mir wieso. Das ist doch viel interessanter, wenn du sagst, wenn ich jetzt sage, warum das so sein könnte.
Ja, du bist da zu wenig wehrmachttauglich dazu.
Für sie?
Ja.
Was, wenn mein Frau-Typ, so, den man so kennt, was könntest du dir da vorschweben? Wenn du eine Antwort sagst, mache ich nie wieder. Wenn du diesen einen Namen sagst, den du hoffentlich nicht sagst, mache ich wieder eine Podcast-Folge, das schwöre ich. Du sagst.
Das ist sehr interessant, auf was man da kommen könnte bei dir. Also eine Frau, die man kennt.
Natürlich. Sag mal eine, die passen würde, die dir so vorschweben würde.
Ja, was man so jetzt mitbekommt, die jüngste Zeit, was so die Typen angehen, die Frauen haben, würde ich sagen Heidi Klum, oder?
Ah, das war okay.
Was wäre denn nicht okay gewesen?
Lena Meyer-Landrut.
Ah, das wäre mein erster Impuls gewesen.
Ich dachte nämlich, es ist nicht so unwahrscheinlich gewesen.
Warum wäre das schlimm?
Ach, weil die abartig ist. Also die, finde ich, geht überhaupt nicht.
Aber die sieht doch eigentlich gut aus, oder?
Ah, nee.
Also mich nervt sie auch, aber gut,
die nervt.
In einer Art nervt mich jede Frau, aber
die
sie sieht Stimme, gut aus.
Nee, finde ich nicht so.
Ich finde schon, sie sieht gut aus.
Die Klum ist ein bisschen alt. Wäre dir nichts Jüngeres eingefallen? Irgendwie so vielleicht mal... Warum ich aus um die 30?
Ja, aber hast du nicht in einem der ersten Podcasts gesagt, auf alten Fahrrädern nennt man ein Fahrradfahren?
Nee, das habe ich nicht gesagt. Das
doch, hat, hast du, glaube ich, gesagt.
Das hat dir wahrscheinlich mal Ernst Kontorowitz gesagt. Das habe ich im Podcast wirklich noch nie gesagt. Ich
habe das bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Der Typ oder die Frau mit den roten Lippen und blonden Haaren, die unseren Zusammenschnitt macht, die eher den Podcast deswegen sich anhören muss, soll das mal nachgucken, weil das hat Tano gesagt.
Bitte recherchieren Sie das, ja. Frau.
Frau mit den roten Lippen.
Ja. Genau.
Achso, du kennst den Namen?
Gibt's, wie, nee.
Warum hast du dann Piep gesagt?
Darum. Welche Frau sprichst du denn?
Wie bitte?
Über welche Frau sprichst du denn?
Die uns gesagt hat, sie könnten einen Teaser-Zusammenschnitt machen.
Wer hat das denn gesagt?
Eine Kommentatorin, von der ich annehme, dass sie eine Sie ist, weil sie ja auch geschrieben hat, sie habe blonde Haare und rote Lippen. Andersrum wäre auch
Ich glaube, das war einfach nur ein Spaß.
Warum schreibt denn ein Typ dahin blonde Haare, rote Lippen?
Wir sind im Internet, da ist das die. Also
ja, aber wir sind doch in unserer Kommentarspalte. Jetzt dann auch so ein Wort wie, gut, ja.
Glaubst du echt?
Ja, was macht das sonst für einen Sinn?
Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
Ja, welcher
Weil Typ? Weil du ja auch eh schon gesagt hattest, uns hören wahrscheinlich, oder nach deiner Hoffnung zufolge, sowieso nur Männer.
Ja, es sind doch einige Frauen dabei. Mhm. Die Ali zum Beispiel.
Ja, schöne aber Biografie.
Aber die findet uns ja...
Die
findet
aber die hat schon was. Sieht ganz gut aus. Natürlich jetzt.
Findest
die,
du?
Ja, auf dem Cover natürlich sehr hergemacht. Sehr.
Ja, da war eine Frau, wo man hermachen musste, dass sie ein bisschen gut aussah. Ja,
ja. Ja, aber nee, Wehrmacht ist nicht so... Bitte sehr. So, möchtest du... Wo rufen wir an, Jonas? Du hast ja gesagt, vielleicht ergibt es sich mal, dass irgendwer im Podcast anruft. Aber das ist bisher nicht... Jetzt, also bis jetzt in diesem Moment nicht passiert.
Ja, natürlich cool, wenn es...
Wenn es jetzt passiert, wäre es ja cool. Es wird uns dann auch keiner glauben, so ähnlich wie bei der Troja-Geschichte. Ja. Aber gut. Wir warten noch kurz, ob er anruft. Er ruft nicht an, ne?
Oder soll ich wen anrufen?
Ja, mach doch. Ruf ihn doch mal an.
Wir haben wen denn?
Auf den du wartest vom Anruf.
Ja, ich denke, ein Maler könnte mich langsam mal
wieder anrufen. Ja, eben, den meine ich ja auch.
Weil ich ihn texte.
Willst du ihn mal anrufen?
Haben wir nicht die Nummer von Outdoor-Illner?
Wir haben die Nummer von Outdoor-Illner, allerdings mit der Anmerkung, ich solle ihm erstmal schreiben. Und Outdoor-Illner kennt uns wahrscheinlich gar nicht. Und meinst du, wir sollen einfach mal anrufen?
Mach mal, ja.
Nee, du rufst da natürlich an.
Nein.
Das ist deine Rolle. Warte mal. Du rufst da natürlich an. Aber ich weiß nicht, hinterher müssen wir es wieder rausschneiden.
Nee, wir fragen ganz am Anfang. Egal, was du sagst, können wir es drin lassen. Und wenn er sagt nein, aus.
Aufgelegt. Alles klar. Der kennt uns wahrscheinlich eh nicht.
Ist doch, wer kennt uns schon, ja? Hört man das?
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich geht er nicht dran, ne?
So, heute ist irgendwie alles lame, oder?
Findest du?
Meinst du nicht?
Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht.
Schade.
Eine Rückruf bitte per SMS.
Ich glaube, das ist er und er verstellt sich. Wir wissen, dass du das bist, Outdoor-Illner. Jetzt verstell dich nicht noch mehr. Aber gut, wahrscheinlich sind es echt irgendwelche.
Schade.
Schade, 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 schade.
Ich hatte es fast befürchtet. Möchtest du irgendwo anrufen?
Nee, von mögen kann nicht die Rede sein.
Du musst irgendwo anrufen. Ist deine Rolle, da hast du dich von Anfang an reingebracht, da kommst du nicht mehr raus. Nächstes Mal rufen wir übrigens im Parteibüro an.
Wir können ja pro Sendung immer nur eine Performance ans Ende schalten. Ja? Wir wollten auch mal irgendwann singen.
Was willst du jetzt machen?
Ja, jetzt so direkt, weiß ich nicht. Ja.
Wäre mutig, oder?
Du musst aber versprechen, dass man es dann genauso, wie es wird, auch einfach drin lässt.
Boah, das finde ich aber schwierig. Ich dachte, wir bauen das jetzt so auf. Ich hatte ja auch letztes Mal gesagt, ich lüge jetzt auch mal im Podcast. Mhm. Nicht so wie bei der Troja-Sache zum Beispiel.
Ja.
Also wir müssen es jetzt aufnehmen und wir lassen es so drin.
Egal, was passiert.
Schlag du einen Song vor.
Ich würde vielleicht, es ist jetzt weit hergeholt, ja. Aber erst mit Bang Bang von Nancy Sinatra.
Das wäre witzig, oder?
Das wäre verdammt witzig, ja. Vor allem, weil es ja auch zu deiner Weltanschauung passt, ne?
Bang, bang, wie gemeint?
Ja, weggebombt, oder?
Ach so.
Ja.
Ausgebombt. Ist ein. Die Kenner werden wissen, wovon ich rede.
Wovon denn?
Ach, das kennst du eh nicht. Das interessiert dich auch nicht. Also von daher bleibt das Geheimwissen. Also wir nehmen das jetzt auf, ungeschnitten. Und ich muss es wirklich so drin lassen. Ja,
ich entschuldige mich vorbeugend schon mal. Sowohl für das, was jetzt kommt, als auch für den Podcast bis hierhin. Beides ist bitter nötig, glaube ich.
Jetzt echt?
War das, ja, es war doch ein bisschen... Nee, es war... Muss jeder im Kommi-Bereich entscheiden, ja? Oder?
Ja, klar.
Ja.
Also, diese Pause jetzt allerdings, wo du dich hinstellst und so.
Warum soll ich mich hinstellen? Und
den Text raussuchst. Das wird doch jetzt ein bisschen dauern, oder?
Text raussuchen muss ich, ja.
Also du hast noch die Chance, du kannst noch ab... Also das ist natürlich klar, ich spiele Gitarre, Jonas singt.
Was kann ich noch?
Abbrechen und irgendwo anrufen.
Ja gut, wenn ich anrufe, zur Not können wir es ja auch dann rausschneiden, ne? Wenn's nicht
den kommt. Anruf?
Ja.
Wo rufst du an?
Bei Fritz Hör auf.
Okay, ruf mal an.
Ja.
Ah, du willst keine Musik machen?
Natürlich können wir Musik machen.
Auch noch?
Ja.
Das ist ein Overload, oder nicht?
Operation Overload, war doch auch gut.
Also... Na, dann ruf du erstmal an.
Ja, das ist natürlich doof, weil das ja auch fies ist, die anzurufen, das dann so aufzunehmen. Vor allem, da ich glaube, ich noch nicht mal den Namen hier gespeichert habe und auf die Nummer kommen muss irgendwie. Das ist ja alles.
Ich glaube, alles deutet darauf hin, dass wir musikalisch.
Wirklich total nervig. Aber das hier müsste die Nummer sein.
Ein bisschen lauter vielleicht?
Lauter geht nicht.
Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da hat wohl jemand keine Lust.
Nein, das weißt du bei denen, dass es ein Versehen ist. Ja.
Was willst du ihnen fragen eigentlich? Oder was?
Wie er zu Amerika steht. Du sagst doch, ich soll anrufen.
Ja, okay. Ich wäre eher für Musik machen, aber...
Wir können jetzt Musik machen und vielleicht ruft er währenddessen zurück.
Na gut, dann machen wir jetzt Musik.
Ja.
Und du bleibst aber sitzen bleiben?
Klar, warum nicht, ja.
Eben hieß es nicht.
Ist doch vollkommen egal. Man kann das hier alles doch eh nicht mehr retten, oder? Doch, wir machen jetzt tolle Musik, ist doch vollkommen klar.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Wie soll das nur weitergehen? Waldstein nennt uns Westextrem. Bleibt dem Podcast trotzdem treu. Spendet uns doch ein paar Eu. Bang, bang, I shut you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.